Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Hallo, einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, und speziell für Wolfgang Back begrüße ich auch noch den kleinen Kreis der Zuschauer,
die da Audiodat sich anschauen, wo noch zusätzliche Informationen drin sind, die also zur Homepage gehen und da anklicken.
Ganz genau.
Viele machen das ja über den RSS-Feed, die kommen gar nicht dahin, die warten darauf, bis ihnen das geliefert wird. Und viele, viele andere gehen...
Könnte man ja nochmal darauf hinweisen.
Ja, gut. Mhm.
Machen wir.
So, und jetzt mach weiter.
Danke, Herr Back. Ja. Danke. Unendliche Gnade, wie üblich. Ja, wir machen heute eine etwas außergewöhnliche Produktion, eine einstündige Sendung zum Ostermontag, eine Sondersendung. Und das Thema ist, wir wollen uns mal darüber unterhalten, wie die Grafik in den Computer kam. Wie entstand die Grafik eigentlich? Warum und wie entwickelte sich die Grafik? Aber das wollen wir nicht allein machen, sondern in München im Studio ist Ulrich Rode und
Rolf-Dieter Klein.
Hallo, hallo.
Ja, hallo.
Die hatten wir ja schon mal gehabt, als es da um Kommunikation ging und um alte Kommunikation ging.
Und, alte Kommunikation?
Ja, um die alten Computer. Auch heute soll das sich ja um die alten Computer drehen, um die kleinen Heimcomputer, die da in den 80er Jahren so zu den Leuten kamen. Und die Multiplikatoren, die Propagandisten, eigentlich in Deutschland, die sitzen jetzt hier zusammen. Das waren sicherlich wir vier. Mhm. Denn Rolf-Dieter Klein hat ja den Kleincomputer beim NDR gemacht und der Ulrich Rode hat sich in den Zeitschriften herumgetummelt. MC war Chefredakteur nachher. Und er war immer ein Spezialist und ein Liebhaber von Hintergründen bei den Computern. Das, was jetzt vielleicht ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, indem wir jetzt so eine Anwendergesellschaft haben, die einfach das Programm nehmen und klicken und klicken und klicken und sich nicht mehr unbedingt fragen, warum der Alu beim Prozessor notwendig ist. Und Rolf-Dieter Klein ist aber immer noch dabei, dass er den Computer verstanden hat und auch den heutigen Computer versteht, oder?
Ja, das hoffe ich zumindest sehr.
Ich auch, ja.
Auch wenn man da immer ständig nachlesen muss, das ist schon richtig. Also es explodiert natürlich die Entwicklung. Zurzeit kann man sich da immer nur um die aktuellen Projektchen kümmern. Aber das macht schon viel Spaß zu sehen, auch wie sich so gewisse Entwicklungen auch wiederholen. Ich sag mal Stichwort Handy-Displays, Handy-Grafik oder jetzt Propeller-Chip hatten wir ja gerade vor Weihnachten mal kennengelernt. Das ist schon gar nicht schlecht. Erinnert man sich plötzlich wieder an die alten Zeiten, wie das denn eigentlich alles angefangen hat, wo man noch wenig Speicher hatte. Denn das war ja das Grundproblem heute. Kann man
sozusagen,
da
je weniger Speicher, desto gröber die Pixel bei der
Angelegenheit. Ja, ziemlich grob. Ich habe ja nämlich, wir hatten mal etwas Wikipedia nachgelesen, um wieder in Stimmung zu kommen in der alten Zeit.
Das war so lustig.
Ja. Das ist echt amüsant in der Ziga-Grafikkarte, was
die
zu
ersten,
sehen, 160 Pixel.
Ja, das ist ja, die ersten Systeme hatten ja, muss man noch mal ganz klar sagen, überhaupt keine Grafik. Da war doch gar nichts dran zu denken. Das Problem ist wenn man irgendetwas darstellen will, dann muss man einen Charaktergenerator haben. Also nicht irgendjemanden umformen, sondern einen ROM, in dem Zeichen drin sind. Und diese Zeichen werden dann von außen adressiert und es wird gesagt, wo man sie in den Speicher hineinschreiben soll, an eine bestimmte Stelle. Und dieser Speicher wiederum wurde von Hardware ausgelesen und daraus wurde das Videosignal gemacht.
Boah, bist du schlau.
Ja, das ist war der richtige Hintergrund.
Ja, bei den Charakteren, da hat man ja dann ganz am Anfang angefangen, diese Zeichensätze. Erstmal hat man ja nur Buchstaben, Ziffern und sowas gehabt, was man halt so für Texte braucht.
Und keine Kleinbuchstaben.
Ganz am Anfang nicht, weil das ist ja auch ein Speicherproblem, dieser Charakter-Generator.
Und keine Ös und keine S.
Genau, die hat es lang nicht gegeben.
Ja. Dann hat man die hatten auch keine Backtaste da drauf.
Genau, dann hat man erstmal so Blockgrafik gebastelt, also etwas größere, zu Vierergruppen zusammengefasst,
Semigrafik,
Pixel und Semigrafik nennt man das. Und ich denke an den ganz alten Commodore-Rechner, so der erste, der auf dem Markt kam mit diesem Bootgehäuse.
PET 2001,
Und der hat ja auch das auf seine Tasten gedruckt, da hat man ja auch auf die Schreibmaschinentastatur damals verzichtet zugunsten der mehrfach belegten Grafiktasten.
Waren so rote, kleine, fürchterliche Tasten.
Ist der Videotext, also heutzutage, ist das nicht noch so ein kleiner Nachfahre von dieser Blöckchen-Grafik?
In der Tat.
Das wundert ist mich davon auch, abgeleitet, ja.
Wundert mich auch, wie lange dieses Teil sich so zäh hält. Da gab es ja schon neue Erweiterungen für, aber...
Das ist
für Rückständigkeit
bekannt. Nein, der Videotext ist, das Geheimnis ist, dass es genormt ist. So, und wenn man das ändern würde, würden Millionen Videotextdecoder wären sinnlos geworden. Und wenn etwas genormt ist, dann bleibt es immer so. Und der Computer war nicht genormt. Und deshalb können wir auch diese Sendung machen und können noch sehr viel erzählen über die auf uns zukommenden Grafikkarten, weil er nicht genormt war. Wenn er genormt wäre als Schwarz-Weiß-Grafik, dann hätten wir den heute noch.
Ja, aber auch keine EU-Norm diesbezüglich. Nee. Also.
Aber das war der PET 2001 mit dieser Semi-Grafik. Der hatte keinen richtigen Grafikmodus. Der Apple, der etwa zeitgleich erschien, der hatte aber schon die Möglichkeit, einmal den normalen Textbildschirm mit 40 mal 24 Zeilen. Dann konnte man mit 40 mal 48 Punkten eine Low-Resolution-Grafik und mit 280 mal 192 Punkten eine High-Resolution-Grafik darstellen. Und das sogar schon in Farbe. Zwar Farbe für arme Leute, die alles verloren haben.
Hast du das auch in Wikipedia nachgelesen? Oder hast du das noch drauf?
Sitze ich hier und lese irgendetwas ab?
Da kannst du es auch daheim geheim gemacht haben.
Im Geheimen, ja.
Daheim.
Ganz genau. Das war schon, und diese High-Resolution-Grafik, das war schon ein abenteuerliches Ding. Da musste man, wenn man einen weißen Punkt darstellen wollte, musste man immer zwei nebeneinander darstellen, sonst war das nicht weiß. Und 7-Bit.
Warum?
Das war so vermatscht programmiert. Man hatte zu wenig Speicher und konnte das gar nicht anders machen mit der Dekodierung. Ja? Man hat die,
da musste man überhaupt tricksen, ja.
Ja, 7-Bit zusammengestrickt immer, und die hatten eine Farbgruppe, und die nächsten 7-Bit konnten eine andere Farbgruppe haben, aber es gab nur zwei Farbgruppen. Also es war schon schlimm.
Ich erinnere mich das sehr an den Propeller, weil der hat im Moment auch so eine ähnliche Struktur wieder aufgewartet mit indirekten Farbtabellen und Pixeln, die man umrechnen muss. Aber das ist immer, wenn man Speicher sparen muss.
Genau.
Die Sega-Grafikkarte, das war so die erste, die beim PC dann rauskam, die konnte dann schon...
Nee, das war die Hercules.
320.
War die Hercules.
Die
hatte
nur monochrom.
Ja, ja.
Die Hercules war die erste.
Aber das war eine Grafikkarte.
Genau.
Aber nur mit einem Bit sozusagen, ohne Farbe, nur schwarz-weiß.
Schwarz-weiß, aber dafür schon eine relativ hohe Auflösung. Ich glaube, was war das? Wir haben sie doch hier auch, müssen wir nur ablesen, wollte ich
sagen.
Allerdings habe ich so 20 Seiten vor mir liegen, man findet natürlich dann die richtigen nicht. Nein, das waren irgendwas um 720 mal 300, so wie noch, Pixel.
Ja, genau.
Und das Herkules, haben wir auch das passende Blatt, genau. Die Zega kam danach raus.
Also sag mal, was auf der Herkules. Auf der Herkules-Karte, was war dann da für ein Grafikspeicher drauf? Sind das Kilobyte wahrscheinlich?
In Kilobyte gerechnet. Was hatten wir da? Kilobyte oder sowas gewesen sein.
In der großen
Das war so der Standard damals. Heute, auch bei der Zega waren 16 Kilobyte drauf.
Ja, heute 256 Megabyte, das ist ja nun keine Besonderheit.
Ja, ja. Da kann man schon ein bisschen mehr anfangen. Ja, und dann hat man hier bei der Zege, hat man ja dann Farben eingeführt mit 320, 200 Pixel,
bei uns
mit
im vier Norden, Farben. Bei uns im Norden hieß die nicht Zega, sondern CGA.
Oh, okay.
Im Westen, hier im Westen.
Wir haben das hier etwas in Bayern, ist das eigentlich.
Zega.
Aber die vier Farben, die hatten dann auch eine feste Farbpalette. Das war immer so eine Magenta-Cyan-Grafik bei den Spielen, auch bei den allerersten, die da aufkamen. Da waren ja die, in Anführungszeichen, sag ich mal, Spielecomputer weiter ausgerüstet. Der Amiga kam auch so etwa zu dem Zeitpunkt, so viel ich weiß, raus. Der war damals ziemlich fortschrittlich, weil der hatte als praktisch einen eigenen Grafikprozessor für sehr große Bitblitz gehabt, mit dem man also große Grafik Bitmaps transportieren konnte relativ schnell.
Bei Spielen gab es ja immer irgendwelche Fortschritte, wenn
Atari
ich mir das so
auch,
ansehe.
Ne? Ja,
also selbst heute, wenn ich mir doch heute ein Blu-ray-Laufwerk kaufen möchte für meinen Rechner, das funktioniert ja nicht. Ja, genau. Nehme ich eine Spielekonsole, da funktioniert es. Also
die PS3 mit ihrem Cell-Prozessor innen drin und einer Nvidia-Grafikkarte, über die niemand so genau was sagen darf offiziell.
Aber
die richtig schnell ist auch. Also
aber wir hatten ja... Ihr
solltet vor lauter modernem Zeug nicht vergessen, dass es damals den C64 gab, der eigentlich der verbreitetste Computer damals war.
Ja, der 64KB gehabt, daher der Name.
Ja, und der hatte 64KB und eine ziemlich ausgefuchste...
Und 38 so und so viel frei.
Ausgefuchste Grafik mit eingebaut, in der man also schon Flugsimulatoren und alles Mögliche basteln konnte. Allerdings war es höchst kompliziert, da irgendwelche Pixel zu beeinflussen, weil man die mit Peak und Poke die Pixel ganz kompliziert rechnen musste.
Man konnte den auch in Assembler programmieren. Das haben wir zum Beispiel gemacht für eine Firma, die irgendwelche merkwürdigen Gifte herstellte. Ein Programm, mit dem dargestellt wurde auf dem Bildschirm als Spiel, wie Makrophagen dann da rumflitzen und da irgendwelche Bakterien auffressen. So, das kann ich mir erinnern, haben wir damals gemacht, in Assembler.
Vor allen Dingen hat er auch dieses Sprite-Generator schon gehabt, indem man Sprites definieren konnte.
Und das damit war damit
einfach
möglich.
Durch zwei Register mit X und Y positioniert man praktisch das Sprite auf dem Schirm.
Also ein Sprite muss man vielleicht den Leuten sagen,
was ein Sprite ist. Hintergrundinformation zur Sprite. Ein Sprite ist eigentlich ein fest eingebautes Grafikmuster, was per Hardware eingebaut ist, was also gar nicht im Speicher sich direkt rumtreibt. Deswegen heißt es Sprite, was übersetzt in Deutsch heißt, go so viel wie Geist. Das ist also ein Zeichen, was nicht da ist. Eine Pixel-Grafik, die gar nicht da ist und dann per Hardware auf dem Bildschirm
hin und her geschoben wird. Wir schütteln den Kopf hier.
Also ein Sprite ist per Software erzeugte kleine Grafik.
Später, inzwischen. Am Anfang war sie per
Hardware. Ja, damals war es ja nicht schnell genug, da konnte man nichts per Software machen. Deshalb gab es diese Hardware-Register für XY und ich glaube 8 Sprites oder was hatte man gleichzeitig auf dem Schirm. Die konnte man auch in X und Y noch mit 2 multiplizieren, also so fette Sprites
machen,
natürlich dann unscharf ja nicht, aber doppelte Pixel hatten. In Farbe, da konnte man auch eine Farbpalette zuweisen. Und Sprites, so typischerweise muss man nur an Pac-Man denken, dann weiß man, was Sprites sind. Das sind diese kleinen Teile, die da rumflitzen. Die Pac-Mans sozusagen, das sind die Sprites typische Anwendung und auch, da gibt's auch ein Register, wo man Kollisionen rauskriegt, also wenn 2 Sprites sich kollidieren oder Sprite mit Hintergrund mit bestimmten Farben.
Hat aber nicht immer funktioniert. Manchmal waren die übereinander und manchmal waren sie voneinander entfernt.
Das ist dann doof, das ist dann natürlich beim Spielen nicht gut.
Also ich überlege mir dauernd so, wer hört uns denn dazu? Sind das jetzt junge Leute, die uns zuhören? Die würden sagen, sind die denn verrückt da? Was erzählen die denn da? Erzählen was von Sprites und ich kenne Sprite nur als Getränk. Und das klingt ja alles sehr, sehr exotisch. Und ich merke, sowohl bei dem Uli, wie auch bei dem Herrn Klein, dass ihr richtig aufblüht da in München, wenn ihr da von den alten Zeiten erzählen könnt.
Die Sprites sind aktuell.
Ja.
Also selbst in DirectX 10 gibt es einen Sprite-Point-Befehl, mit dem man Sprites auf dem Schirm, nämlich als Particle-Stream darstellen kann. Und jedem Particle wird dann ein Sprite mit der Originalnomenklatur in dem gleichen Sinne dargestellt, nur dass man da schlaffe 100.000 Sprites gleichzeitig bedienen kann, die dann für Wolken, für Feuer und für solche Effekte dargestellt werden. Also es hat sich schon weiterentwickelt, die Sache mit den Sprites, sind aber dazwischen mal ein bisschen verschwunden und waren eigentlich nur diese 5, 7, 8 Sprites, die man gleichzeitig hatte und dann erst mit 3D-Grafik kam der Begriff eigentlich wieder auf, weil man da das gleiche Problem hatte, nämlich plötzlich sehr viele Objekte darstellen zu möchten.
Aber dazwischen sind
aber wir nicht in 3D, sondern in 2D halt.
Wir sind dazwischen jetzt auch von der chronologischen Linie abgewichen.
Wir haben einen kleinen Sprung in die Zukunft
quer durch die Gegend.
Wir waren bei CGA oder CGA in Bayern. Ja, immer
mal vorsichtig weiter.
Ja, Moment, also gut. MGA war klar, TGA, danach kam dann...
CGA, dann kam wir EGA.
EGA.
Wer weiß, in welchem Jahr das war?
EGA war 1984.
84
war das.
CGA war dann 86, oder?
Nein, CGA war 81.
Quatsch, ich meine
die
EGA. EGA 84, CGA 82, könnte hinkommen.
Ja. Die CGA 81 wurde sie vorgestellt, aber 84 kam da eigentlich erst so richtig in die Rechner. Das war damals schon eine ziemlich teure Geschichte und exotisch. Die Leute haben alle gesagt, was soll ich dann damit?
Ja.
Und dann muss man ja noch sagen, PS2 hatte ja auch dann noch eine eigene Rechnung, eigene Richtung. Also diese IBM-Kisten da. MCGA gab es da noch, ja. Und dann kam daraus die VGA. Hui, der weiß das noch.
Die VGA? Ja. Ich muss hier gemeinerweise gestehen, dass ich zufällig die richtige Zeile. Dank modernster Technik ist das alles kein Problem.
Denn eigentlich liegt es ja wirklich weit zurück.
Aber Grafikkarte war ein Standard, der sich relativ lange gehalten hat in der Struktur. Auch insbesondere die 320-200 Pixel mit 256 Farben. Und der Vorteil von der
VGA... War das VGA, 64, dass der C64 hatte der 320x200...
Der C64 hatte das auch.
320
ne? 200.
Pixel in der waagrechten und 200 nach unten.
Ja, mit Schuhordnern über Farbtabellen. Da waren aber, glaube ich, keine 256 Farben möglich.
Nein, das war immer...
So eine Kombination mit Farbtabelle.
Das war ja auch der Grund, weshalb es keine Software-Decoder gab, weil die eben keine 480x240 konnten und eben auch nicht genügend Farben konnten für BTX.
Und der VGA-Modus ist ja der letzte Modus, der wirklich standardisiert ist, festgeschrieben ist. 640
wird's katastrophal,
Das ist 640 mal 480 in 16 Farben. Das ist ja eigentlich auch heute noch dieser Modus, wo alle Rechner drin booten können, weil das der einzige Standard ist, was jeder Computer kann.
Kommt übrigens von NTSC, das NTSC-Fernsehen nämlich mit 640-480 arbeitet. Das hat sich also damit hervorragend gematcht. Bei uns in PAL hat man ja ein bisschen mehr Pixel gehabt, dann später 27576 oder 768, da gibt's ja unterschiedliche Varianten. Aber diese 640-480 sind ganz typisch für die amerikanischen Fernseher auch gewesen. Deshalb hat sich das da sehr, sehr lange gehalten und findet man auch heute immer wieder noch in den Videostandards.
Ja.
Wenn man auf NTSC-Output stellt, kommt nämlich genau diese Auflösung raus.
Das ist eben der Standard.
Das ist auch so, das, genau. Oh ja, und danach geht's dann eigentlich dann, ja, danach geht's dann halt los mit Super-VGA und X-VGA und SVGA.
Ja, FESA gab es noch, VE.
FESA-Adapter, ja. Richtig. Ja.
Das ist ja auch noch ein Standard gewesen, der zwar nicht heute zu unseren Rechnern gehört, aber damals noch standardisiert war. Und die ging, glaube ich, bis 1280 mal 900 irgendetwas.
Das kann sein, ja.
Ja, da konnte man 960, glaube ich. Und allerdings auch nur mit 16 Farben.
Richtig.
Der und man konnte
bei dem VESA 1.2 konnte man mindestens folgende Grafikauflösungen darstellen: 800 mal 600, 1024 mal 768 oder sogar 1280 mal 1024. Also
du kannst ja
gehört
auch
dann
ablesen.
Aber eigentlich schon zur SVGA. Ja, ist immer noch unter VESA gelaufen.
Ja.
Und soviel ich damals weiß, war das ja schön. Vom Zugriff her konnte man auf die Bildschirmseiten nämlich noch mit diesen VESA-Befehlen auch irgendwie standardisiert zugreifen.
Konnte man.
Und in Pages, das Ganze war ja dann in Seiten zerlegt, auf die einzelnen Teile der Grafik praktisch zugreifen und dort einfach bei Prozessor was reinschreiben, was heute nicht mehr geht, weil man ja an den Speicher so direkt gar nicht mehr herankommt.
Ja.
Also früher war das alles noch ziemlich offener.
Ja, also
hat man seine Spieler
auch den Zuschauer dazu sagen, es war also möglich, dass man aus einer Programmiersprache heraus ganz einfach einen Bildpunkt adressieren konnte und diesen Bildpunkt setzen konnte, löschen konnte, abfragen konnte und so weiter. Also das waren noch Zeiten, wo man den Rechner im Griff hatte.
War eine schöne
Zeit.
Ich möchte sowieso mal in die Runde reinfragen, wie war das denn eigentlich, wie war das Gefühl, wenn da plötzlich ein Grafikstandard oder der ja keiner war, zum Beispiel CGA abgelöst wurde von EGA und nachher von VGA. Wir saßen ja vor diesen Maschinen, haben das zum ersten Mal gesehen. Also bei mir kam da immer sowas, boah, ist das toll, mein Gott, ist das toll.
War normal,
wie war das?
Wie schön die Grafik plötzlich ist. Ich erinnere mich noch an die EGA-Bilder, die man damals sich
diesen
über irgendwelche
Gibbon,
Bulletin-Boards laden.
So.
Ja. Die auch schön aussahen, gedifferte Grafikbildchen, die einfach toll waren, weil man
hatte
ja
diese Mathematiker, der uns das erklärt. Herr Rode, kannst du mal erklären, wie das funktioniert mit diesen gedifferten?
Ja gut, da werden halt...
Er hat das bestimmt als Papier da liegen.
Ich habe meine Fragen nicht vorher nach München geschickt.
Sonst Floyd Steinberg zum Beispiel oder Bayer oder so.
Lass den Uli mal was erklären.
Da wird halt künstlich um die eigentliche Linie, damit sie weicher wird und besser per Zufallsgenerator werden Zusatzpixel gesetzt und das Ganze sieht sich dann sehr viel schöner aus.
Das Dissern findet man heute teilweise noch als Einstellungsmodus, wenn man Grafiken umrechnet, von TrueColor auf 8-Bit-Darstellung, dann kann man angeben, ob man das mit einem regulären Disser oder mit einem random, wie er gerade sagte, umrechnen kann. Floyd Steinberg, Bayer, da gibt's zig Algorithmen. Man kann sich da eine Tabelle vorstellen, die einfach den Grauwert in einen Punktraster übersetzt und der Trick ist, dass man jetzt aber für diesen einzelnen Punkt aus der Tabelle einfach nimmt an oder aus. Und dadurch entsteht so ein reguläres Muster und das sieht dann relativ smooth aus, wenn man Graustufen darstellen also möchte mit wenig Farben oder mit wenig,
Man konnte also mehr Helligkeiten oder Farben darstellen, als eigentlich möglich gewesen wären, indem man Punkte, die benachbart sind, miteinander quasi als einen
ja,
Punkt
je weiter man weggeht von dem Schirm, desto schöner sah es aus. Ist übrigens heute bei jedem Tintendrucker im Prinzip noch, also es gibt ja Halfton auch inzwischen und so weiter, aber bei vielen ist es noch so, wenn man rangeht, hat man ja auch so ein Punktraster. Und es setzt sich auch aus lauter kleinen Punkten, die an oder aus sind, zusammen und man versucht da eben auch die Graustufen nachzubilden.
Man guckt in die Zeitung, da sieht man es genauso noch.
Genau, das ist das Klassische eigentlich. Davon wurde das ja auch abgeleitet, damit verschiedenen großen Punkten, da hat die Zeitung ja etwas einfacher.
SVGA und XGA kam dann.
Ja, SVGA ging dann bis 1280.024, so ungefähr hatte ich hier jetzt in der Liste auch. Und XGA ist dann die nächste Stufe. Ich habe jetzt dann hier, glaube ich, ein paar Stufen übersprungen bei meinem Ausdruck. XGA, weil das kann man einfach linear 1360 mal 87, der ich kenne nicht verwendet, aber 1280 mal 1024 ist so ein Standard, der heute noch recht aktuell ist eigentlich. und alle möglichen Kombinationen davon oder 1600 mal 900 für Laptops zum Beispiel. Für die 16:9 Darstellungen kann man sowas verwenden. Und ja, und dann geht's ja rauf bis zu dem absoluten Obergrenze bei 3840
Licht. Ja, aber vorher kamen dann noch so merkwürdige Sachen, die sehr eher unglücklich ausgedrückt waren. Damals hat man sie genannt Windows-Beschleuniger und 3D-Beschleuniger.
Ja. Also die ersten 3D-Beschleuniger kamen da, auch extra Karten waren es teilweise, die man dazu stecken konnte. Ja. Die dann spezielle Sachen übernommen haben, wie zum Beispiel das Transportieren von Bitmap-Grafiken, soviel ich mich da erinnern kann. Ja. Weil das immer das Hauptproblem ist, wenn man irgendwas bewegen will als Spieleprogrammierer jetzt, dann muss man ja plötzlich sehr viele Punkte und Bytes anfassen. Und dem Prozessor tut das immer ziemlich weh, sowas in Software zu machen. Damals waren die Prozessoren ja auch nicht stark. Ich erinnere sich an die Generation 286, 386 mit 16 MHz aufwärts oder 33 MHz. Da hat man nicht so viel Kapazität bei so großen Auflösungen, die umeinander zu schieben. Übrigens auch bei Macintosh war ja so fast zeitgleich die Auflösung gewachsen. Der erste Mac hatte, weiß ich nicht mehr, 300 irgendwas mal 400 Pixel, das war auch nicht so viel. Wurde alles in Software gemacht. Und irgendwann kam einfach die Notwendigkeit, dass man diese vielen Pixel umeinander schiebt, wie bei den Spielekonsolen oder Spielerechnern, die damals auf dem Markt waren. Die hatten nämlich diese Grafikbeschleuniger schon on board.
Ja, die konnten wie aber eigentlich noch mehr. Die haben ja letztendlich auch die Aufgabe übernommen, Polygone zum Beispiel zu zeichnen,
genau,
zu
füllen. Genau, den Dresenham-Algorithmus als Stichwort mal reinwerfen. Genau, ja. Den hat man zu Fuß gemacht. Also es war folgendes Problem, man zeichnet eine Linie, verbindet zwei Koordinaten xy mit x2y2. Da kann ich natürlich mathematisch das Delta ausrechnen und schön Stück für Stück mit Gleitkomma, sage ich mal, jetzt absichtlich dahin wandern und die Punkte berechnen. Dauert zu lang. Hat sich der Bresen haben was Schlaues ausgedacht. Man kann das auch mit Integer, indem man die Differenz berechnet und dann immer über einen Vorzeichenvergleich praktisch entscheidet, Pixel kommt nach oben, Pixel nach unten, so mal ganz grob ausgedrückt. Das heißt, es ist sehr schnell. Konnte man in Software sehr schnell machen, ist aber auch sehr gut geeignet, um daraus eine Hardware zu gießen, so dass dieser Bresenham in Hardware gegossen dann ausgeführt wird. Gibt's auch das gleiche für Kreise.
Ja.
Und Kreise, das kann man dann kombinieren.
Beliebige geometrische Figuren.
Genau. Also ich und kann daraus kann man dann auch gefüllte Grafiken machen. Ja, da gibt's den Grafik-Display-Prozessor zum Beispiel von Thomson, der in der Zeit damals entstand. Dann den Advanced-Grafik-Prozessor AGA von Hitachi, der da auch schon gefüllte Kreise und Flächen und Ebenen und Sachen machen konnte. Und parallel, wie gesagt, die Spezialprozessoren für die Spielekonsolen, die das gleiche im Prinzip machen konnten. Einfach schnell Polygone zeichnen oder auch Bitmuster da reinführen.
Nur so nebenbei gesagt, Rolf Dieter hatte damals eben die erste Grafikkarte mit so einem Grafikprozessor entworfen, die wir dann bei MC veröffentlicht hatten.
Ja, das war diese A-Term-Karte, Term-Karte.
Rolf Dieter, drückt mal die Pausentaste, der Wolfgang Bach versucht ja was zu sagen.
Ja, ich muss da wieder mal so als Anwalt der Zuhörer mal eingreifen. Also wenn man das so hört, was ihr alles noch drauf habt, dann kann ich mir fast vorstellen, warum die jungen Leute heute nur noch zu den Anwendern gehören. Denn das ist ja wahnsinnig viel Fachwissen, was man wissen muss, um etwas Richtiges da zu machen. Und das habt ihr drauf, seitdem ihr da dran seid, oder hast du das jetzt wieder nachgelesen?
Nee, das hat man schon drauf. Also ein bisschen nachlesen musste ich jetzt, was die Auflösung angeht, weil man das vergisst man einfach auch. Aber das kennt man, das ist Grundlagenwissen. Das taucht aber auch immer wieder in Wiederholung auf. Ich sagte ja vorher gerade schon zum Thema Handy, Oberflächen und Ähnliches. Diese Grafikgrundlagen tauchen immer wieder auf. Oder Propellerchip, muss man sich immer damit beschäftigen. Also es geht schon nur die Spezialitäten, wie der C64 das gemacht hat und wie der Amiga das gemacht hat und sowas. Das ist dann natürlich schon auch eine Sache.
Aber
das muss man nicht wissen.
Der Propellerchip braucht aber nun keine Grafikkarte, sondern da reichen drei Widerstände aus, beziehungsweise sechs, und dann hat man da die Möglichkeit,
Monitor anzuschließen. Der Trick ist, dass jeder dieser Prozessoren hat im Prinzip ein Schieberegister, kann man sagen, eingebaut mit einem Chroma-Teil. Also schon ein bisschen Grafik-Hardware. Aber dieses Schieberegister zu füttern mit Daten, das macht man jetzt in ganz mit Prozessor-Software. Es sind ja auch 8 Prozessoren da drin, so dass man da durchaus einen mit beschäftigen kann, Grafiken aus dem Grafikspeicher selber zu füttern. Das Raffinierte bei dem Chip ist, dass man alles per Software macht. Das heißt, man kann all diese alten Strukturen nachbilden. Der Speicher mit 32 KB ist beim Propellerchip natürlich vergleichbar eng wie damals auch. Also muss man ähnliche Tricks anwenden, wenn man da Farbe draufbringen
will. Uli, weißt du noch, wie das eigentlich anfing mit Grafik? Wer hat denn die Grafik eigentlich erfunden?
Ach, das kann ich so exakt nicht sagen, aber...
Denk das mal so an die
63, glaube ich, oder sowas.
Waren das nicht die Leute, die auch die Maus erfunden haben? Die Xerox,
genau.
Xerox hat sich sehr damit beschäftigt.
Xerox, Palo Alto Research Center, die hatten damals 73 so etwas, hatten die bereits in dem Alto. Und dann später 81 in dem Star hatten die schon grafische Oberflächen drin. Aber keiner wollte sie haben. Sie konnten sie auch nicht anwenden, wussten auch nicht wofür.
Ja, genau. Da entstand das Lisa damals draus, also der Vorgänger sozusagen von dem Macintosh. Davor gab es schon auch noch Grafik, aber das war dann Vektorgrafik. Also das Zeitalter der Vektorgrafik, was man für CAD auch gerne verwendet hat. Ich erinnere an diese alten Tektronix-Terminals. Das war so, da hat man einen Speicher. Oszilloskop könnte man sagen, verwendet einen großen Schirm, die Nachleuchtdauer war da so hoch, dass die Linien stehen blieben, sodass der Prozessor oder in dem Fall ein Analogteil, der das langsamer steuerte, langsamer
malen konnte.
Ja. Ja, aber die ursprünglichen Ideen, auch zum Beispiel der Bresenheim-Algorithmus, die entstanden, weil man plotten wollte. Mhm. Und dort gab es eben Rasterpunkte auch
Schrittmotoren zum Beispiel,
für schrittmotorgesteuerte Plotter. Mhm. Bei denen die Ingenieure dann eben feststellten, hoch, eine gerade Linie kann man ja kaum damit zeichnen, da muss man eben sich zu Algorithmen flüchten. Und da waren eigentlich die Anfänge der Grafik, Rastergrafik, die sich dann auf dem Bildschirm übertragen haben.
Weißt du eigentlich, dass diese Plotter-Technologie, dass die einer gemacht hat, dem man das gar nicht so nachsagt? Er hat zwar den Computer erfunden und er hat aber auch diese Plotter-Technologie erfunden.
Denn das dieser war Konrad Zuse,
wirklich ein Genie. Ja. Der hat nämlich die Plotter gemacht, weil er hat Computer gebaut für die Vermessungsämter. Und die Vermessungsämter hatten vom Computer nichts, wenn sie das nicht ausdrucken konnten. Also hat er denen auch die Plotter gemacht dazu. Und es ist schon erstaunlich, dass was so alles aus einem Kopf herauskommen kann.
Ja, es entwickelt sich dann immer weiter und weiter, ist aber doch... Die Grundlagen werden dann doch sehr, sehr konzentriert gesetzt. Ja.
Was Xerox damals quasi nicht für wichtig gehalten hat, das hat dann dieser Stephen Paul Jobs, heute als Steve Jobs meist bezeichnet, einer der Apple-Gründer, hat das dann umgesetzt. Der hat sich das angesehen und hat sich wohl auch eingearbeitet. Und daraus ist diese GUI entstanden. Und GUI ist ja eigentlich heute noch die Grundlage für alles, was wir haben. Bis zu Linux, bis zu diese KDE, GNOME und CDE und so etwas. Das basiert mit diesen Pull-Down-Menüs und Fenstern, basiert alles noch auf den damaligen Ideen. Das war damals schon da und realisiert.
Das war damals auch hieß Graphic User Interface.
Das war auch ich sagte, diese Lisa-Ecke. Der Lisa-Computer damals war eigentlich revolutionär.
Kostet auch 30.000 Mark.
Das war auch ein Wahnsinn. Ein paar Unis hatten das Teil damals. Hat sich jeder drumherum geschaut, bis die Macs das eigentlich erst erschwinglich gemacht haben. Das waren die ersten, die eigentlich das GUI auf die Rechner gebracht haben. Erst später kam dann die Oberfläche bei Gemba, glaube ich, so die erste, ersten Oberflächen für den PC, wo man das gemacht hat. Damals wollte keiner so richtig glauben, was man damit eigentlich anfangen kann, weil ich kenne da noch so Zitate, du, Text tut's ja auch, wozu brauche ich dieses Mauszeug da herumschieben? Aber heute hat man sich so dran gewöhnt, dass man das gar nicht mehr weiß, dass man im Textmodus auch, außer bei Linux-Benutzern, die im Textmodus immer noch sehr schnell sind, man das auch ohne kann. Also,
naja gut, wahre Spezialisten nennen immer noch die Mausbenutzer Mausschieber, nicht Mausschubser.
Das ist halt aber so eine Kombination.
Aber wir haben ja damals auch gedacht, ich gehöre da auch eher zum harten Kern, der textlich programmiert hat, dass man diese Routinen, die das alles, die GUI, hinter der GUI liegen, dass die gar nicht alles das vorwegnehmen können, was ein Computerbenutzer, ein wirklicher von dem Computer will. Dass das also eigentlich eine Totgeburt ist, womit wir uns aber geirrt haben.
Ja, man kann halt dann doch durch das Grafische einfach mehr Sachen noch optisch erfassen oder machen. Da war übrigens damals aus der Zeit auch die Sprache Logo entstanden. Die gab es, glaube ich, schon beim Apple-Computer, wurde in Schulen gerne eingesetzt, weil eine schöne grafische Programmiersprache, mit der man auch lernen kann. So Befehle wie vorwärts 10, rechts 5 und das in der Schleife gibt dann eine Spirale oder einen Kreis, je nachdem, was man da draus macht. Das ist eine ganz hübsche Geschichte gewesen, auch so typische Pixelgrafikgeschichten, die damals entstanden.
Aber spricht heute keiner mehr davon.
Logo habe ich lange nicht mehr gehört.
Von der Turtle-Grafik spricht man ja noch.
Ja, die Turtle, stimmt.
Und das war ja eine Turtle, die Logo.
Ja, das wurde auch so bei den Kindern damals erklärt, nicht? Das Schildkröte, die vorwärts läuft und dann kann man da Befehle geben. Aber Logo hat jetzt keine große Bedeutung mehr gewonnen. Als Programmiersprache ist sie lange, lange.
Schade. Mein heute ist für Einsteiger eben sehr viel schwieriger, alle Facetten der GUI kennenzulernen und was
das
man damit
ist,
machen kann.
Mit das den ist Aufrufen total kompliziert.
Aber was, so
eine
was
richtig
hat
schöne
denn,
Sprache gibt es da nicht. Ja.
Was hat sich denn eigentlich geändert, nachdem die Hardware nun einigermaßen leistungsfähig war? Dann ging es ja auf der Softwareseite weiter. Denn heute gibt es ja keine so grundlegenden Hardwareentwicklungen mehr. Vielleicht kommen wieder welche, aber so DirectX, das war doch dann irgendwie ein Schlagwort. Damit konnte man doch plötzlich bewegte Grafiken schnell darstellen, mischen und so weiter.
Ich glaube, auch der Schritt zwischen 2D, also 2D und 3D ist natürlich nochmal ein Schritt, den DirectX gemacht hat, aber auch damals DirectX öffnete erstmal wieder den Kanal in den Grafikspeicher überhaupt, so dass man eine Surface definieren kann, auf der ich wieder mit meinen alten Speicherbefehlen zugreifen kann und meine Pixel habe und das dann über kanalisierte, genormte, in Anführungszeichen Microsoft genormte Wege zur Grafikkarte geführt wird, sodass ich selber zeichnen kann. Zumindest diese 2D-Grafikoberfläche fehlt heute wieder bei den neuen DirectX-Standards. Die hat man nämlich aus der Norm wieder rausgenommen oder aus der Quasi-Norm, sage ich mal. Eigentlich schade, weil man es häufig braucht. Das macht man heute so, dass man eine Textur definiert und sich über diesen Schleichweg über eine 3D-Oberfläche dann auch wieder zur 2D-Grafik bewegen kann. Also der Quantensprung 3D, DirectX und OpenGL darf man natürlich auch nicht vergessen. OpenGL gab es damals für größere Maschinen. Ich denke jetzt an die Silicon Graphics-Geschichtchen. Als Programmiersprache für Grafik, für 3D-Grafik eigentlich schon, indem man eben nicht nur mit XY, sondern es kam irgendwann die Z-Koordinate praktisch dazu, seine Zeichnungen oder Flächen definieren kann und die dann im Raum darstellt. Das war ein großer Schritt. Bis dahin musste man das mit 2D-Grafik erledigen und war an der 2D-Grafik eigentlich hängen geblieben. Also wenn man jetzt ein Weltraumspiel, ich denke an Elite, das war mal so eins der ersten Spiele, die in 3D, ich glaube, es gab es auf dem C64, auf dem PC auch, wir hatten es auch mal damals auf der AGP gebaut, so diesen Stil, kleine Raumschiffchen in dreidimensionaler Darstellung, aber da musste man alles selber berechnen. Und bei den Berechnung von 3D-Objekten hat man immer das Problem, dass man über die verdeckten Flächen rechnen muss. Also ich habe was im Hintergrund ist, verdeckt wird aber durch den Vordergrund. Was mache ich da? Jetzt den Painter-Algorithmus, ich fange hinten an zu zeichnen und überdecke das alles. Das funktioniert natürlich nur, wenn man das vorher sortiert und dann gibt es das berühmte Beispiel, man nimmt zwei Dreiecke, die sich schneiden und dann hat man verloren, weil immer eins vor dem anderen liegt. Und das gab dann auch beim PC, wo man das erstmals gemacht hatte, so ganz seltsame quasi Realtime-3D-Geschichten, bei denen immer ein bisschen was nicht stimmte, wenn man nah ran geht.
Und Durchdringungen konnte man ja auch nicht machen.
Ja, das ist genau das, wenn ich diese zwei Dreiecke habe, die sich durchdringen, dann müsste ich eigentlich mathematisch erstmal wegschneiden, das, was sich durchdringt, und dann wieder sortieren. Und später hat man dann den Z-Buffer-Algorithmus erst verwenden können. Ja. Z-Buffer ist trickreicher. Da merke ich mir für jedes Pixel die Tiefe, die Z-Achse, und entscheide pro Pixel, was vor oder dahinter ist. Genau, also ich nicht im Mathematischen mit den Endpunkten rechne ich nicht mehr, sondern ich rechne auf Pixelebene. Ja. Aber das war damals, konnte man das nicht machen, weil das einfach zu viel Zeit gekostet hat. Da war man froh, dass man die Fläche überhaupt füllt, konnte sich nicht pro Pixel noch umschauen, wie tief das ist.
Ja, und dann übrigens auch noch Probleme. Übrigens, Wolfgang, ist das nicht reine Software dabei bei DirectX, sondern viele Features von DirectX sind per Hardware in die Grafikkarte eingebaut. Deswegen sind die richtig leistungsfähigen Spielegrafikkarten auch so sauteuer. Nicht? Ja, ja. Es gibt ja Grafikkarten für 40 Euro, die man so richtig gut ansehen kann, also das Ergebnis. Aber schnell sind die eben nicht.
Ja,
die richtige
ist
Schnelligkeit und der Wumm, der kommt durch Hardware da rein.
Was ich da auch gerade erzählt habe, das, was man so in Software beschreiben kann, kann man natürlich auf einem eigenen Prozessor, also es ist immer irgendwie Software, aber der Prozessor sitzt dann auf der Grafikkarte, hochspezialisiert, zum Beispiel für diese Z-Geschichte, und nicht nur ein Prozessor, sondern sehr viele Prozessoren. Das ist der Trick. Man kann es sehr schön parallelisieren. Da arbeiten eben mehrere Prozessoren an verschiedenen Pixeln und rechnen diese Tiefe aus und vergleichen, und dadurch beschleunigt es. Und je mehr Prozessoren und je intelligenter, desto mehr Dreiecke kann man praktisch dreidimensional darstellen.
Wolf-Dieter, Probleme hat man doch, wenn man mischen will. Wenn ich zum Beispiel Videos habe und möchte die mit Grafiken mischen, das ist doch ein bisschen problematisch.
Das geht nur über einen Trick. Hatte ich neulich mal programmieren müssen. Das macht man so, dann definiert man sich eine Textur, die nicht im Grafikspeicher, also eine sogenannte dynamische Textur in DirectX, und in diese Textur kann ich per Software reinschreiben. Und dann koppelt man den Videografiktreiber, den kann man da erreichen, den Output von demselbigen mit der Textur. Jetzt muss man dort nur noch eine Umrechnung durchführen von RGBA auf RGBA. und das da reinfüllen in Echtzeit. Da kriegt man immer quasi Interrupt, einen Aufruf,
der Anstoß Anwalt
und kopiert das rein.
Einfach. Der Anwalt einfach. Des Zuhörers.
Rolf Dieter Volkswagen. Er läuft und läuft und läuft. Und also jetzt müssen wir mal ein bisschen wieder auf die Boden zurückkommen und müssen den Leuten, die da am Radio sitzen oder wo immer, ein bisschen was Grundsätzliches erklären. Also ich hatte eine höllische Freude, als VGA kam und VGA plötzlich das Bildschirmtextsignal fiel, oben klein in die Ecke setzte. Das heißt, wir hatten lange Zeit den Kampf, dass die Grafikkarten am Bildschirmtext scheiterten. So, und stimmt, dann kam das VGA und plötzlich hat VGA Bildschirmtext in einer Ecke aufgenommen. Das heißt, dass der Computer gewonnen hat gegenüber dem Standard von Bildschirmtext. Das hat mich fürchterlich gefreut. Genauso ging es auch mit dem Fernseher. Der Fernseher war doch eine ganz große Nummer. Ich kann mich entsinnen, dass ich wahnsinnig davor saß, als wir erstmal mit einem Computer ein Fernsehbild hatten.
Screen Machine war
so, das. Irgendeine Screen Machine war. Das war eine großartige Sache. Und dann wurden die Grafikkarten immer besser und die Monitore immer besser und das Fernsehen landete dann auch oben links irgendwo in der Ecke mit seinen, was hatte das, 600 Punkte mal oder 800 Punkte mal 625 oder sowas. Das waren doch riesen Dinge, die da passiert sind.
Ja, ja. Es hat auch erstaunlich lang gebraucht, bis das Fernsehen ein bisschen nachgezogen hat mit HDTV. Fast oder ist ja eigentlich immer noch so, dass man heute mehrere Fernsehpalschirme auf seinem Monitor unterbringen kann, im Zweifelsfall auch noch gleichzeitig irgendwas anzeigen. Und
das wurde ja 1936 festgelegt mit den 50 Hertz und mit den.
Das war ja damals schon, ich sag mal, die Krücke in Anführungszeichen, die Idee mit dem PAL-Chroma. Man hatte ja erstmal nur Schwarz-Weiß-Fernsehen, das darf man ja nicht vergessen. Das kenne ich also auch noch. Und dann hat man sich natürlich überlegt, wie mache ich aus einem Schwarz-Weiß-Fernsehen einen Farbfernsehen, ohne die Schwarz-Weiß-Fernseher wegschmeißen zu müssen.
Genau.
Dann fummelte man mit dem Chroma, mit dem 4,3, bei uns ist es 4,43, glaube ich, Megahertz-Träger.
Ja, 4,4356 irgendwas. Ja.
Da kommt dann, mein Herz und Komma vergessen.
Ja, ja, ist egal. Fummelte man eine Chroma-Information drauf?
Man fummelte die nicht drauf und macht das auch nicht unschärfer. Sondern man hat das Schwarz-Weiß-Signal so gelassen, wie es war und hat auf die hintere Schwarzschulter einen Referenzburst draufgesetzt von diesen 4,43 Megahertz und hat dann auf die einzelnen Helligkeitsinformationen dann einen phasenverschobenen Informationen draufgetan, welche die Farbe definiert hat und die Amplitude dieses Signals hat die Farbsättigung, die Farbstärke definiert. Und damit war das voll kompatibel. Hat man die mit dem Filter wieder rausgeholt, hat man ganz standardmäßiges Schwarz-Weiß-Signal
das gehabt. Das mit dem Filter.
Herr Rudolf, ich bin stolz, dass ich mit dir in einem Raum sitzen darf.
Ja, jetzt weißt du auch, was eine hintere Schwarzschulter ist.
Ne? Naja, wenn man davon redet, dass PAL ja face-alterierend heißt, weil man bei den beiden Schwarzschultern die Phase jeweils um 180 Grad drehte, damit man die.
Jetzt musst du dazu sagen, warum. Weil im Übertragungsweg kam es zu Fehlern und deswegen macht man bei PAL so, dass man zwei Zeilen, die nacheinander kommen, verzögert erstmal um 64 Millisekunden, das heißt also um die Länge einer Zeile und dann um 180 Grad dreht und dann addiert man die und wenn da nicht null rauskommt, benutzt man das als Korrektursignal für die Zeile.
Deshalb heißt NTSC auch Never Twice the Same Color, weil die Amerikaner machen das nicht.
Das ist eine bösartige Behauptung.
Und PAL heißt Pay for Additional Luxury. Und
was heißt SECAM?
SECAM ist etwas Französisches.
Und was heißt Labakopf?
Also SECAM heißt System Extraordinaire contre l'Amérique.
Wusste ich doch. Nee, aber das mit dem PAL ist insofern ganz witzig, wenn wir den Propeller wieder einflechten, dass der das heute mehr oder weniger in Software macht, diesen Burster draufsetzen.
Ja.
Das ist eine kleine Hardware, die dafür sorgt, aber im Prinzip kann man das dann da alles direkt
rausziehen. Wo, meine Herren, stehen wir denn heute? Wir haben ja heute eine Auflösung von unseren Standard-Grafikkarten, die so Pi mal Daumen so 2000 mal 1200 sowas beträgt. Genau. Wir haben fast unendlich viele Farben, nicht wirklich, weil es unendlich ja nicht gibt. Wir können blitzschnell irgendwelche Sachen darstellen. Wo gibt's denn heute noch Grenzen?
Naja, da sind schon noch viele da. Wir haben fast nur 256 Farben, obwohl das über Farbtabellen ja gemacht wird, dass man mehr hat im Prinzip in der Darstellung pro Farbkanal. Also sprich, die Farbauflösung ist immer noch ein großes Problem. Ich denke jetzt an diese HDRI-Geschichten, die ja so bei den Spielen schon anlaufen, die man aber immer zurückrechnen muss, weil die Schirme das nicht darstellen können. Also Beispiel, ich habe eine helle Sonne im Bild, die ist super hell und einen dunklen Teil im Vordergrund. Da muss ich jetzt einen Kompromiss schließen. Ich kann natürlich die Farbtiefe zusammenstauchen, sodass ich sowohl den dunklen Teil sehe, indem ich den heller mache und die Sonne runterdrehe. Aber eigentlich möchte ich von der Sonne geblendet werden im Bild und trotzdem, wenn ich die wegdecke, unten den dunklen Teil sehen. Dazu brauche ich mehr Farbtiefe. Das wäre so eine Geschichte, da gibt es schon einzelne Monitore, die sowas können. Aber das ist auch eine Sache, die noch nicht verbreitet ist. Und das zweite ist, das stereoskopische Fernsehen steht ja auch noch in den Anfangsschuhen, immer noch, obwohl jahrzehntelang dran rumgebastelt mit unterschiedlichen Formaten und Systemen. Auch da gibt es Erweiterungsmöglichkeiten, die zusätzlich gewonnene Rechenpower, sage ich mal, auszunutzen.
Nee, halt. Die wird von Vista derart kaputt gemacht, das kannst du vergessen in den nächsten 10 Jahren.
Das dürfte mindestens 10 Jahre brauchen, bis wir das wieder aufgeholt haben. Das stimmt allerdings. Aber es gibt ja vielleicht andere Rechner, mit denen man dann... Hätten wir heute das BIOS noch, dann wären wir wahrscheinlich um Faktoren schneller. Das war irre schnell, um das auch mal zu erwähnen. Es war ein Betriebssystem, wenn man gesehen hat, wie schnell Hardware sein kann, wenn man das Betriebssystem wechseln kann auf eine Hardware. Das hat sich ja nicht wirklich richtig, wurde dann irgendwie umbenannt und dann ist es leicht verschwunden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ich habe
jedenfalls nichts mehr gehört. Ja,
schade.
Es ist sehr schwer, das durchzusetzen. Aber es war blitzschnell, konnte mit X-Videos gleichzeitig aufwarten. Das war schon vor zig Jahren, habe ich das schon so gesehen.
Bei uns im Computerclub wahrscheinlich.
Das kann sein, also auf der Systems zum Beispiel live. Ja. Ich weiß, da war immer ein Stand, der hatte dieses BIOS-Betriebssystem und dann konnte man sich das auch anschauen. Aber das ist wirklich wahr. Also die Software macht das sehr schnell zu mich, wenn ich diese raufflippenden, hochwerdenden Grafik. Ich habe gerade eine Installation von 8 verschiedenen Vista-Varianten hinter mir, um meine Software testen zu können. Vista Basic, Vista Standard, Vista Ultimate, Vista Primate, das Ganze mit 32-Bit, mit 64-Bit, mit Englisch, mit deutscher Variante. Und davon habe ich aber nicht alle Kombinationen installiert und es haben sich 3 verschiedene Varianten ergeben, die unterschiedlich reagieren auf Installationen. Also ziemliches Graus, muss ich ehrlich persönlich zugeben. Finde das alles sehr.
Also ist das jetzt
gerade meinen Kunden, wie man es wieder abschaltet, teilweise diese hochflippenden Sachen. Aber es ist schön bunt halt.
Ja, aber nochmal eine Zwischenfrage zur Farbauflösung. Wenn ich in Laden gehe und eine Grafikkarte kaufe oder einen Computer, dann wird mir gesagt, der hat eine 16-Bit Farbauflösung oder 32-Bit und das ist ja eine ungeheure Zahl von Farben, die man dann darstellen
kann. Naja,
es kommt. Wie war jetzt, das da gemeint?
Fragen wir mal pro Farbkanal oder insgesamt? Na, sicherlich, es gibt schon Grafikkarten, die das pro Farbkanal haben, um Farbkorrektur durchzuführen, am Monitor zum Beispiel. Aber
lass uns mal über Zahlen sprechen. 16-Bit sind
65.335.
Genau.
535.
Ja, von 0 bis 535. So. Und dann Ruhe 32-Bit. Da sind wir doch schon jenseits von Gut und Böse mit 16,7 Millionen.
Ja. Da kommen wir in die Gegend, wo man das HDRI im Prinzip, da reden wir über HDRI-Auflösung.
So, jetzt müssen wir dem Zuhörer auch noch sagen, was das bedeutet, wenn du sagst pro Kanal. Du eben einfach so eingeworfen.
Eingeworfen, weil jeder Bildschirm, den wir im Moment verwenden, hat ja 3 Farbkanäle. Wenn man mit der Lupe mal rangeht an LCD oder Röhre, ist egal, hat man ein Rot, ein Grün und ein blauen Punkt. Und aus der Kombination der Intensität kann man durch, jetzt kommt das Schwierige, Additiv oder Subtraktiv? Ich merke mir das nie, additives Farbmischen.
Additiv.
Kann man das zusammensetzen. Lasse ich alle 3 Punkte leuchten, habe ich praktisch eine weiße Farbe, mehr oder weniger, je nach Farbkombination, das ist ja der Weißabgleich, aber lassen wir das. Und Rot halt, wenn Rot ist, und damit kann ich alle Mischfarben, Gelb, durch Mischen von Rot und Grün zum Beispiel erreichen.
So, und wenn ich jeden dieser einzelnen Punkte in 16 Millionen Stufen in der Helligkeit verändern kann?
Da hat man ziemlich viel.
So, das ist eigentlich das. Da tut
man sich schwer mit der Farbbeschreibung, ja.
Da braucht man mit Sicherheit nicht mehr. Da sind wir doch eigentlich am Ende dessen angekommen, was für uns sinnvoll ist. Denn mehr Farben, die wir dann immer noch nicht auflösen können, macht ja keinen Sinn.
Kann man nicht mehr wahrnehmen.
Also was ist denn mit der Anzahl der Bildpunkte auf dem Bildschirm? Brauchen wir da noch mehr?
Ist im Prinzip ja auch, sobald ich in die Netzhautauflösung komme, das geht mir sehr schnell schon, ich brauche schon eine Brille, dann sehe ich die Punkte ja auch nicht mehr auseinanderliegend. Dann ist es vielleicht noch eine Frage der Fläche, aber eine Idee, wo man es erweitern kann.
Schön ist es doch, wenn ich zum Beispiel in der Textverarbeitung 2 DIN A4 Seiten nebeneinander auf dem Bildschirm habe.
So, das ist auch schön.
Ja, und da bin ich aber doch irgendwo bei 2000 mal 1200 in der Größenordnung.
Ja, ich habe auch schon 3800, wenn man zwei Schirme nebeneinander liegt. Das ist so eine Größe, die kann man noch ganz gut gebrauchen, sage ich mal. Danach wird es enger,
muss die Fläche größer werden. Ja? Muss man
muss die Fläche größer werden. Dann hat man Immersive-Geschichten. Die Gamer werden sich freuen.
Gut, aber letztendlich heißt es doch, wir sind in der Auflösung schon so am Ende dessen, was sinnvoll erscheint. Wir sind
ich kann auch sagen,
in der Farbe, da wo es sinnvoll erscheint. So, da muss
jetzt stelle man sich ein Punktraster oder ein Linienraster davor, berüchtigte Linienrastergrafik, dann bekomme ich nämlich holographische Bilder. Also was man machen kann in Zukunft, ist zum Beispiel ein Punktraster davor zu legen. Ich erzähle das jetzt mal einfach, wie das geht. Lauter kleine Punkte, kleine Lupen sozusagen. So, die lege ich über mehrere Pixel, sodass ich über den Winkel einen unterschiedlichen Winkel abstrahlen kann. Damit ist es möglich, holographische Bilder zu übertragen. Um das machen zu können, brauche ich wieder sehr viel Auflösung. Da braucht man nämlich die Pixelauflösung. Das ist aber die einzige Richtung, die ich mir jetzt selber noch vorstellen kann. Gibt es übrigens mit Linsenrasterschirmen auch. Philips hat einen Linsenrasterschirm. X3D, die jedes Mal anders heißen, ich vergesse es immer, haben ein System mit Schwarzbalken. Da ist es so, dass man ohne spezielle Brille, das ist jetzt der Clou an der Geschichte, vor diesen Schirm gehen kann und hat ein dreidimensionales, ein tiefes Bild. Ich kann auch um das Bild mit dem Kopf herumgehen und sehe unterschiedliche Winkel, weil mehrere Bilder gleichzeitig praktisch dargestellt werden. Das ist die Richtung, die ich mir jetzt vorstellen kann, die man damit erreicht. Dafür brauche ich nämlich eine sehr hohe Auflösung, weil ich durch diese Raster viel verliere wieder.
Ja, man spricht davon, dass Faktor 100 etwa die gleiche Auflösung dann bringt in dieser 3D, in dieser Hologrammdarstellung, wie in der jetzigen Flächendarstellung auf der Oberfläche des Displays.
Genau, gut. Das kann ich mir gut vorstellen.
Okay, das wäre so also so
nochmal 10x10. Aber die ist dann auch irgendwann raus.
Dieses 3D, das wäre doch eigentlich jetzt der nächste konsequente Schritt, weil wir alles andere bringt uns ja nicht mehr sehr viel.
Nee, bringt auch nicht viel. Also ich hatte es mal für diese X3D-Geschichte gebaut, die Grafik-Engine umgebaut, sodass man so einen kleinen Schiffssimulator in 3D, also Schiffe 3D-mäßig sehen kann. Und das ist auch die Stelle, wo man auch Rechenpower nochmal für die Grafikkarten verbraten kann. Also da kann ich mir gut vorstellen, dass es auch eine immerse Geschichte wird für Gamer und so. Also der Markt ist bestimmt da. Das wird sich dahin entwickeln. Das ist überhaupt keine Frage. Es gibt ja auch schon ein Handy, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer war das? NEC, glaube ich sogar oder so. Die hatten einen Schirm für Handys entwickelt mit stereoskopischer Darstellung. Das ist aber jetzt alles in den Anfängen. Das ist ganz primitiv noch. Wenn das besser wird, dann wird das auch interessant, sowas zu nutzen.
Gut, also Pauli-Prinzip und dann hochrechnen. Wir brauchen Grafikkarten mit 100-facher Geschwindigkeit und wir brauchen Grafikkarten mit 10 Gigabyte Speicher.
Meinst du aber nicht Pauli, diese Landrätin, meinst du nicht von dem Pauli-Prinzip?
Nein, die Dame meine ich nicht, diese Königsmörderin oder wie man sie auch immer bezeichnen will. Weil wir gerade über Bayern sprechen.
Nee, wir haben aber letztens gesprochen mit dem Professor Schlusalek aus Saarbrücken und der macht ja nun Echtzeit 3D-Rendering.
Raytracing, ja genau.
Raytracing.
Raytracing?
Nicht Raytracing.
Ach so.
Und das habe ich mir auf der CeBIT angesehen, auf dem großen Schirm lief das Ganze. Und das sieht ja schon irre aus, wenn man das so sieht, wie Landschaften
also auch der Schritt,
3D gerendert werden. Ist das die Zukunft für uns?
Mit Sicherheit. Also Raytracing ist ja eine Geschichte, wir hatten vorher den Z-Buffer ja erwähnt. Das Raytracing hat darüber den Vorteil, dass man Reflexionsgeschichten leichter rechnen kann. Das ist bei dem Z-Buffer kann man das nur tricksen, indem man da so Spiegelflächen einrichtet oder Kameras gespiegelt berechnet. Beim Raytracing mache ich Strahlrückverfolgung, heißt das eigentlich, wenn man es mal übersetzt. Ich gehe aber nicht vom Auge zum Objekt, sondern ich gehe umgekehrt. Ich gehe nicht von der Lichtquelle zum Auge, sondern vom Auge zur Lichtquelle. Das ist das normale Verfahren. Wenn man es in der anderen Richtung macht, kommt man dann zur Radiosity. Und das jeder Schritt, Z-Buffer, Raytracing, Radiosity schluckt brutal Rechenleistung und wird natürlich immer natürlicher. Ne? Radiosity-Verfahren kann man so ein bisschen faken, indem man es vorausberechnet. Das ist Folgendes. Wenn man eine Tasse, sehe ich hier gerade bei uns auf dem Tisch stehen, hat, dann wirft nicht nur einen Schatten, den kriege ich ja noch hin, sondern sie erzeugt auch so ein dunkles Umfeld. Einfach einmal wirft die Tasse ja auch Licht zurück. Vielleicht, wir haben eine weiße Tasse, das ist hilfreich.
Wir auch.
Das heißt, sie beleuchtet den Untergrund ein bisschen, wenn es ein blauer Tisch ist, wie bei uns.
Ja. Blau-weißer Tisch wahrscheinlich.
Ja, Bayern, klar,
logisch. Bitte weiß-blau.
Weiß-blau. Ja, ja. Aber ganz am Tassenrand wird man unten noch so einen Rundumschatten bemerken. Das ist Radiosity, das kann man auch mit Global Illumination berechnen, dauert aber, wird man bei einigen Spielen findet man das auch. Wenn man das in Echtzeit schön und sauber machen möchte, da kann man nochmal richtig Rechenpower verbraten. Kriegt man mit Raytracing, kriegt man auch Sachen hin, zum Beispiel wenn man Wasseroberfläche hat. Dann gibt es am Grunde des Bodens ja solche Lichtbrechungseffekte, Caustics genannt. Diese Caustics kann man zwar faken, sieht man in Spielen auch heute schon, aber wenn man sie richtig schön berechnen will mit Raytracing, geht das natürlich sehr elegant. Oder stell mir eine Spiegelhalle vor, die aus lauter Spiegeln besteht für ein Game, wo man durchläuft und sich selbst sieht, ist übrigens auch noch eine witzige Geschichte mit einer Webcam, dann ist das heute so nicht machbar. Da kann man zwar 2, 3 Spiegelflächen reinstellen und dann ist irgendwann vorbei, weil für jeden Spiegel muss ich eine getrennte Szene rechnen. Und mit Raytracing ist das sozusagen integriert. Das kostet natürlich auch Zeit. Jeder Spiegel bedeutet weitere Rays, die man da rausschicken muss. Es wird aber immer realistischer
dadurch. Das ist jetzt ein ganz, ganz tiefer Einblick. Ja.
Und der Anwalt kommt auch wieder. Der Anwalt des Zuhörers kommt wieder. Wir haben noch 10 Minuten von der Stunde. Alles doch gut. Und ich möchte jetzt mal wissen für den Zuhörer, was muss der sich denn heutzutage kaufen an Grafik? Ja. Was kann er sich kaufen? Auf was muss er achten? Was muss der Monitor können? Worauf sollte er beim Monitor achten? Denn Grafikkarte, Computer und Monitor, die spielen ja nun zusammen. Das sollte man jetzt mal ganz praktisch
Parameter
sagen.
Genau. Also Parameter, Auflösung des Monitors ist ein Parameter.
Wie soll er die sein?
Wie sollte die sein, so dass man es gut sehen? Also 1280 sowieso überhaupt.
Also sagen wir mal ein 19.
Mal eine Brille.
Also 19 Zoll ist einem 17 Zoller vorzuziehen.
Ja, weil die Fläche einfach größer ist. Wenn ich kann natürlich ein winziges Schirmchen nehmen mit einer brutal hohen Auflösung. Wenn man eine gute Lupe hat, dann ist das kein Problem. Nein, großer Schirm, 22 Zoll, 20 Zoll, 19 Zoll,
24
ist heute eigentlich State of the Art. Das würde ich sagen, ist gut. Auflösung mindestens 1280, 1600 geht bei der Größe 20 Zoll auch. Das sieht schon ganz nett aus. Da hat man noch ein bisschen Platz für seine Dokumente. Das kommt ganz gut. Ich habe einen Schirm mit 1920, ist dann schon fast übertrieben für den Normalverbraucher, für CAD-Sachen. Aber kann ich schöne große Seiten auch darstellen, kann man auch drehen.
Mein Laptop hat auch 1900.
Die Laptops haben witzigerweise sind ein bisschen vorausgeeilt eigentlich der Entwicklung der großen Schirme und haben da schon relativ hohe Auflösungen auch recht frühzeitig geboten. Also prinzipiell so diese Größenordnung, es geht dann irgendwann mit dem Preis plötzlich nach oben. Wenn man kurz vor dem Knick zuschlägt, ist es, glaube ich, ganz gut.
So, jetzt haben wir immer diese ominöse 8 Millisekunden oder es gibt sogar welche,
die sind schneller. 4 Millisekunden. Die Gamer brauchen schnelle Schirme, weil sonst sieht man ein Geisterbild nachleuchten bei schnellen Szenen. Also sprich, Shooter mag ich zwar nicht wirklich, aber...
Was ist denn schnell? 4 Millisekunden?
4 ist sehr schnell. Also man muss ja, das reicht locker. Also ich meine, das ist ja immer die Nachleuchtzeit. In Wirklichkeit sieht man auch noch nach den 4 Millisekunden ein bisschen was vom Bild.
8 Millisekunden für den normalen Anwender?
Immer noch gut, das sind über 100 Hertz. Das ist weit von dem, was das Auge überhaupt wahrnehmen kann.
125 Hertz.
Mal kurz bei der Grafikkarte. Muss die 256 Megabyte haben?
Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Wenn einer, immer unterscheiden, Spiele, Nichtspiele und CAD.
Ein Nichtspieler-Anwender
für normal. Wenn er nicht gerade die Vista-Oberfläche fährt, die auch einen Haufen wegfrisst, dann ist das sicher nicht in Ordnung. Auch mit 128 MB kann man locker auch sogar die meisten Spiele, würde ich sagen, 90% aller Spiele mit gut spielen im Moment. Der Grafikspar, übrigens ist natürlich nicht nur für die Spiele, für die Texturen wichtig, sondern natürlich auch für die Bildschirmauflösung. Also wir hatten, ich sag mal ein Beispiel, 2 HD-Monitore, also 2x1920, da brauche ich 1 GB, damit ich das vernünftig handeln kann. Ja. Aber auch für 3D-Grafik, also Full Set. Alles, was drunter liegt, halbe 1920x1024, reicht ein halbes Giga locker aus. Und alles, was drunter liegt für den Normalverbraucher, 256, ist sicherlich gut bedient
Rolf im Moment. Dieter, aber es kommen auch noch andere Anforderungen auf den Anwender zu. Vista will doch nun auch Grafikkarten haben, die die Daten entschlüsseln und verschlüsseln können. Und Daten, die verschlüsselt sind auf die auf den analogen Ausgang oder TV-Ausgang, gar nicht draufgeben, sondern nur verschlechtert. Und Windows Vista will doch auch Monitore haben, die verschlüsselte Daten empfangen und entschlüsseln können. Worauf muss ich denn da achten? Heute schon?
Das Kapitel, nein, kann man, glaube ich, noch nicht drauf achten. Also ich weiß nur, dass der HDMI-Ausgang noch ein ganz gut nützliches Teil ist für solche Zwecke. Da gibt es eine Grafikkarte von ATI, die so einen Teil hat als Ausgang, der auch über Verschlüsselungssysteme verfügt, also in HD-Auflösung. Darum geht es ja im Prinzip. Sonst kriegt man das Zeug nämlich nicht in HD raus nachher. Mhm. Also HDMI-Ausgang
könnte man als Stichwort verschlüsseln.
Übrigens, HDMI ist nichts anderes als ein Dual-Link-DVI. Das sind genau die gleichen Signale, nur dass dieser Kryptocoder sozusagen da noch mit dabei ist, aber signaltechnisch ist das Gleiche. Beim 1920 Auflösung muss man auf das richtige Kabel achten, also entweder HDMI oder ein Dual DVI Linkkabel, sonst kriegt man nur 1600 Pixel raus aus dem Kabel. Und die kommunizieren nämlich auch schon bidirektional. Also spricht der Monitor spricht auch mit der Grafikkarte. Übrigens, das ist eine ganz widerliche Geschichte, wenn man versucht, mehrere Monitore anzuschließen. Wir hatten das, ich hatte mal für IMAX-Geschichte was gemacht, im IMAX Theater mit einem großen NEC-Projektor. Und da muss man plötzlich einen Switcher dazwischen setzen, der auch dieses Signal versteht und dem das vorgaukelt. Und dann haben die plötzlich zwei Systeme, die miteinander, also ich kann nur sagen, grauenvoll, was sich da entwickelt hat. Das war früher viel einfacher.
Ja, es kommt ja noch etwas dazu, weil wir gerade dabei sind. Das Tiltbit zum Beispiel. Wenn also Vista feststellt, dass da irgendwo Spannungsschwankungen sind oder irgendwo auf der Leitung zum Monitor Unterbrechungen sind, dann schaltet der ab, den Premium-Datenstrom. Ja, dann schickt er dann nicht mehr das von der Blu-ray darüber oder
genau.
So. Da kommen also dann Sachen auf uns zu.
Geht's back to PAL. Back to the root.
Also da kann man heute noch nichts kaufen.
Nee, wäre ich sehr vorsichtig, weil sich das alles noch ändert. Da wüsste ich jetzt auch selber nicht, was man da so direkt braucht.
Jetzt gehört ja auch so ein bisschen so der Prozessor auch mit
dazu. Den Grafikprozessor, da gibt es ja so zwei Mainstreams, kann man sagen.
Im früher gab es ja immer noch den getrennten. Früher gab es ja immer noch den getrennten, den zweiten Prozessor, den man auf den Hauptprozessor draufgesetzt hat.
Die musste man auch, teilweise eine extra Karte, die man gekoppelt hat mit seiner Grafikkarte, die Beschleunigungsfunktion. Das ist heute natürlich integriert inzwischen das Ganze.
Ja, Uli, da gab es auch mal die Zeit, wo man nur da den zweiten Prozessor draufsteckte. Ne? Neben den Hauptprozessor.
Ja, das war eben...
auch der Co-Prozessor noch.
Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Jahr das war. Es waren aber eine Krückellösung.
Es gab auch den Floating-Point-Co-Prozessor damals in der Urzeit noch, der auch schon viel gebracht hat natürlich.
Ja. Gab es schon für den Apple II.
Ja, das ist der 68681, glaube ich, hieß das Prozessorchen.
Jetzt mal ganz schnell nochmal. Die Grafikkarte haben wir, den Monitor haben wir, den Prozessor haben wir noch nicht ganz.
Den Grafikprozessor.
Der Prozessor muss das ein 2 GHz Duo-Core sein für den normalen Anwender.
Also die Duo-Cores werden im Moment noch nicht so ausgenutzt. Ich sage immer Gamer und Normalanwender muss man deutlich unterscheiden. Der Normalanrechner kann mit deutlich weniger Rechenleistung auskommen.
Aber wenn er doch Vista fährt?
Naja, bei Vista will ich meine Hand nicht mehr ins Feuer legen, weil das inzwischen ein Game ist.
Rudolf hat gesagt, es ist der größte Virus, den er kennt.
Da braucht man schon Rechenpower, um diese Fenster vernünftig in 3D zu bewegen. Da wäre schon. Also da hat der Duocore echt, ohne Schmarrn, hat ja schon seine Vorteile, weil im Prinzip im zweiten Prozessor ja was ablaufen könnte. Was die Oberfläche ist, angeht.
Tut da auch was ablaufen?
Ja, das weiß man nicht so genau. Also ich weiß ja, dass man mit OpenMP selber was ablaufen lassen kann, aber das ist noch ein anderes Thema. Doch, also so gefühlsmäßig, die Dual-Cores bringen schon einiges an Rechenleistung, weil sie eben auch so Hintergrundaufgaben im Prinzip dann abarbeiten können, theoretisch jedenfalls.
Also mal so zusammengefasst könnte man sagen, die Entwicklung der grafischen Auflösung und der Farbtiefe ist so ziemlich am Ende angelangt. Die Geschwindigkeiten der Grafikprozessoren auf den Grafikkarten werden wahrscheinlich noch gesteigert werden. Und der Prozessor auf dem Mainboard im Moment würde als Dual-Core sogar für Vista ausreichen. Das heißt, sind wir am Ende der Entwicklung angelangt?
Ja, bei den Grafikprozessoren müsste man eigentlich noch ein bisschen einhaken. Also ich glaube, für die Leute ist wichtig zu wissen, es gibt nämlich ja verschiedene Standards. DirectX 8 ist ja schon länger her, haben aber noch viele diese Karten. DirectX 9 und jetzt kommt DirectX 10. Im Moment kann es ja nur die 8800 von Nvidia, die 2000 irgendwie von ATI, die soll ja noch kommen. Also wenn man so Richtung Vista und Ding und das alles voll nutzen möchte, die sind nämlich schon sehr schön, die Grafiken, die man damit machen kann, das muss man auch mal sagen. Könnte man noch ein bisschen warten, also wenn man dahin will und sich so eine Grafikkarte schnappen, oder man nimmt eine gute DirectX 9 Karte, das ist auch nicht schlecht, da kann man auch schon eine Menge machen. Also mehr so auf diese Sache achten eigentlich beim Kauf.
So, aber jetzt Wolfgang, auf deine Frage noch geantwortet. Ja. Am Ende der Entwicklung können wir gar nicht sein, denn Intel und andere Chip-Entwickler müssen natürlich neue Chips ins Land streuen, damit sie wieder Geld verdienen. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt, doch jeder von uns freut sich, wenn etwas mehr Leistung im Rechner drin ist, dann auch mehr damit gemacht werden.
Uli, wir haben mal zusammen auf dem Podium gesessen und haben eine weltbewegende Frage versucht zu beantworten. Brauchen wir eigentlich 16-Bit Computer. Denkst du da gerne dran zurück oder schämst du dich so ein bisschen, dass du da auch dran teilgenommen hast?
Ich habe, glaube ich, aus dem Motiv dran teilgenommen, zu sagen, schneller, höher, weiter, das ist der Trend und das brauchen wir. Und das bereue ich auf keinen Fall. Ich meine, früher gab es Leute, die dann gesagt haben, mei, mit dem vielen Speicher und dann programmieren die Leute so schlampig wie Microsoft vor sich hin, dass sie den einfach fressen, ohne mehr Leistung rauszukriegen. Was ja auch eingetreten ist.
Genau. Ja,
trotzdem,
passiert, ja,
genau. Trotzdem denke ich, dass einfach mehr Leistung brauchen.
Ich bekomme das Zeichen, dass noch eine halbe Minute. Frage ist, kriegen wir nochmal so eine Sendung zusammen, wenn wir uns um den Ton kümmern? Das war ja jetzt
kein Problem.
Kein Problem.
Sachen im Petto.
Also Rolf-Dieter Volkswagen, er läuft und läuft und läuft, selbst beim Ton. Wir bedanken uns, dass wir zusammenkommen konnten. Ich hoffe, es war eine ganz nette Sendung, für Spezialisten zumindest. Und bei uns, wir sagen ein Büpp.
Und weiterhin frohe Ostern nach München.
Ja, und der Daumen geht hoch.
Und zurück.
Und zicke, zack, gedruckt, zuck und hoi, 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 hoi. Und allen möglichen Quatsch.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph. Technik: Manfred Kläuber. Produktion: Anja Arp. Eine Internetsendung von Media 01 Köln 2007.
Dieser Computer Club 2 wurde Ihnen von G-Data präsentiert. Das Softwarehaus aus Bochum ist auf Security spezialisiert und in diesem Bereich einer der größten Anbieter. Mit Internet Security Total Care hat das Unternehmen eine neue All-in-One-Lösung entwickelt, die PCs vor allen Gefahren aus dem Internet wirkungsvoll schützt und gleichzeitig wertvolle Daten automatisch sichert. Im Handel erhältlich für Vista, XP und 2000 als Einzel- und Dreierlizenz.